Vogel der Woche.
On my right, there is a swampy small water channel. On my left, open field. About 75 to 80 cranes are flying above me. These are my shoes. I have been walking in these shoes in the Amazon, in the delta of the Danube, then here in Greifswald on the Koss Island. Now I have to cross an electric fence. I didn't cross that one right, and I felt a big shock in my arm and in my teeth. It's good to feel once that, to know how it is to be unwanted in a specific area for a specific reason. Protection, security.
Als Künstler zu arbeiten hat eine ganze Reihe von Nachteilen. Seit Jahrhunderten bekannt ist, dass eigentlich nur Hofkünstlerinnen und Künstler ein ordentliches finanzielles Auskommen haben. Aber sobald man sich sozusagen diesem Kunstmarkt versagt und eher hofft, dass die Dinge, die wir so tun, irgendwie Aufmerksamkeit hervorrufen, dann ist das Überleben, das Finanzielle, gar nicht so ganz einfach. Dafür allerdings passieren oft überraschende Sachen. In der letzten Woche hatte ich das Vergnügen, gemeinsam mit Jasmina Al-Kaisi auf einer kleinen Vogelschutzinsel im Greifswalder Bodden zuzubringen, um dort ein Hörstück über Jasminas Reflexionen zu Moor oder und Sumpf entstehen zu lassen. Und als Vogelfreund ist das natürlich absolute Ausnahmesituation, quasi allein auf einer ganzen Insel zu sein, wo also der Mensch als Störfaktor nicht mehr in Frage kommt, denn die Insel ist abgezäunt und der Zutritt normalerweise untersagt.
The feeling of being in Koss was surreal and unreal, being a peatland, so because of this eyes of water, how I call them, the eyes of bog, the eyes of mud, the eyes of fossils, of undecomposed plants. They don't blink at you, you don't blink at them. You of course become smaller, like in any special place like that. You're not anymore on top of your shit, so to say, as a human. Decentralized. It's just grandiose to be somewhere where, you know, it's just a patch of how the world was and how the world could be with us in it too. It's just also surreal to be alone in the coast of a sea with shoes on, not touching much the sand or the mud, feeling the different densities of the soil is surreal. To see hundreds of ducks and a couple of seagulls, you feel small and you don't know anymore that your footsteps will be part of an archive. A peatland grows 1 millimeter per year.
Ja, stellenweise war es gar nicht so ganz einfach zu entscheiden, wo man zuerst hinsieht, ob man sich die Seeadler anschaut oder die ersten ankommenden Wiesenwartvögel wie die Austernfischer, die Rotschenkel oder die Kampfläufer oder die Alpenstrandläufer, die allesamt auf dieser kleinen Insel brüten. Und so kurz hatte man das Gefühl, ja, so sah Landschaft eigentlich überall aus. So eine Mischform aus Beweidung und aber eben wirklich moorigen, unzugänglichen Orten. Und das ist jetzt zur Zugzeit natürlich auch ein wunderbares Feld, um unseren Vogel der Woche zu sehen. Kann man auch im Binnenland sehen. Allerdings als Brutvogel ist er da nahezu ausgestorben, denn es mangelt diesem Land und ganz Europa durch die Umgestaltung an Feuchtflächen und morastigen Flussauen. Das mag der große Brachvogel. Jetzt ist es fast erstaunlich, dass dieser Vogel noch nie Vogel der Woche war. Denn erstens steht er ja für eine ganze Landschaftsform, wie auch schon in der letzten Woche die Sumpfohreule, und macht mit seinem Verschwinden als Brutvogel eben auch sichtbar, dass eine ganze Landschaftsform verschwunden ist. nämlich Sümpfe. Ich empfehle einmal mehr David Blackburns Buch Die Eroberung der Natur, Conquest of Nature, zu 300 Jahre Landschaftsumgestaltung in Deutschland, was vor allen Dingen Kampf gegen das Wasser und feuchte Wiesen meint. Jetzt sind Naturschutzverbände wie unter anderem die Suko-Stiftung in Greifswald bemüht, Flächen zurückzugewinnen und das manchmal auch erfolgreich, um diese dann zu renaturieren, wie man sagt, und kommen dabei natürlich auch nicht an einer partiellen Nutzung vorbei. Denn so blanke Natur würde heißen, dass diese Insel Koos im Greifswalder Bodden dann eben auch wieder zubuchern würde und eben diese feuchten Wiesen nur kleine Flecken wären. Und also muss da gemeinsam mit Landwirten so eine Art Mischnutzung entworfen werden, damit sich da auch unser großer Brachvögel wohlfühlt. Allerdings brütet er auch dort recht selten. Wahrscheinlich ist es ihm dann doch zu salzig. Er kommt eher in Süßwassersumpfgebieten vor, also zum Beispiel im Havelländer Luch oder auch hier in Sachsen-Anhalt in ausgedehnten Elbauen. Da hat er noch vereinzelt so Restbestände. Ansonsten teilt er das Schicksal von Uferschnepfe und Rotschenkel und Sumpfohreule, nämlich de facto langsam auszusterben. Dazu kommt noch, dass er nun nicht ein Gewinner des Klimawandels sein wird, sondern sich die Population nach Norden verschieben wird, also durch eben Austrocknung der letzten Feuchtwiesen hier, die er braucht. Und im Norden, da ist ja nur nicht so viel, ne? Das könnte also Nordost-Sibirien heißen. Das kann auch ein kleines Areal auf Spitzbergen heißen und natürlich irgendwie auch auf Island. Aber ja Gott, also für diese massive eigentliche europäische Verbreitung, er kommt bis nach Ostasien vor, ist aber schwergewichtig im europäischen Teil Russlands angesiedelt und auch in Skandinavien. Da werden es wohl noch weniger werden. Und das ist sehr schade, es ist weltweit der größte Wartvogel, also fast einen halben Meter hoch. Mit seinem typischen langen, gebogenen Schnabel. Das Weibchen hat ein bisschen noch längeren und noch gebogeneren Schnabel. Ansonsten sieht er aus wie viele Limikolen, nämlich oberseits so eher bräunlich gescheckt und unterseits brustgefleckt, wird dann ein bisschen heller zum Bauch hin. Und wenn er fliegt, sieht man so einen weißen Keil vom weißen Rücken und dem weißen Bürzel. Und vor allen Dingen hört man diesen schönen, melodischen, traurigen Ruf. Das klingt sehr schön in so weiten Wiesenflächen und zur Brutzeit, da wo es ihn noch gibt, dann wird es da auch noch ein bisschen lauter. Die beiden Brachvögelchen, Vögelchen ist da eigentlich der falsche Ausdruck, die beiden Brachvögel bauen dann so ein bisschen lottriges Nest mit ein bisschen Moos und ein paar Grashalmen und verstecken das so im halbhohen Gras. Wie alle Limikolen legen sie 4 Eier schön symmetrisch da rein. Allerdings ist eben der Bruterfolg oft auch durch zu frühe Maat der Wiesen oder überhaupt Störungen durch Landwirtschaft dann auch dort bedroht, wo er dann eben noch vorkommt. Und das Los teilt er dann natürlich auch mit anderen Feld- und Wiesenvögeln. Da braucht es andere Regulierungen, aber wie wir gerade in Deutschland so mitbekommen, wird sich das schwer umsetzen lassen. Wenn selbst Grüne in einer Regierungsbeteiligung es nicht packen, eine Kehrtwende in der Landwirtschaft herzustellen, naja, dann sieht's finster aus, unter anderem für unseren Vogel der Woche. Trotzdem war das eine ganz verrückte Woche voller Vögel. Eigentlich müsste es Vögel der Woche heißen. Mal eine Woche in so einem Sumpfland zuzubringen, das dann auch noch quasi eine natürliche Küstenlinie zur Ostsee hat, das ist schon verrückt. Und insofern ein Hoch auf das prekäre Künstlerinnen-Künstlerleben. Und an geeigneter Stelle werde ich Ihnen das kleine Hörstück von Jasmina Alkaisi zum Pitland, zum Sumpf, dann auch mal vorstellen. Machen Sie es gut und schöne Frühlingswoche.
What could you eat in a peat? What could you eat in a peat? What could you eat in a peat?
Vogel der Woche.